Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch zu Hause, vielleicht am Laptop, im Internet, egal wann oder wo du das jetzt hörst oder siehst. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass ihr hier seid. Und ich bitte euch, nicht nur so als Teilnehmer im Fernsehen zuzuschauen, was da vorne Nettes gesagt und getan wird, sondern es geht um euch, es geht um dich heute Morgen, dass Gott dir begegnen will und dir etwas für dein Leben mitgibt. Das nützt ja nichts, wenn ich nur was Nettes hier erzähle. Es geht darum, dass Gott hier ist und auch bei dir im Wohnzimmer oder wo auch immer und dich verändern und dir begegnen will. Vater im Himmel, so danke ich dir, dass du nicht gebunden bist an Raum und Zeit, dass du ewig bist und herrlich und voll Güte und Liebe. Komm, Heiliger Geist, füll diesen Ort, diese Zeit, egal wo wir sind, dass du uns veränderst durch die Kraft Gottes. Jesus, hab Dank, dass du den Weg frei gemacht hast, dass wir so Zugang haben zu dir. Amen. Ich lese uns heute Morgen nur zwei Verse jetzt am Anfang aus diesem Kapitel Jesaja 43, aber ich habe alles im Überblick gehabt. Also ich begrenze mich in meiner Predigt oder den Aussagen nicht nur auf diese zwei Verse und erwähne deshalb ab und zu mal einen anderen Vers. Aber die Hauptaussage steckt in diesen zwei Versen, Jesaja 43, Vers 18 und 19. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Es ist ganz einfach, wie ich die Predigt gegliedert habe. Es sind drei Zeiten. Es ist früher. Früher wurde beendet, jetzt ist Unsicherheit da und Neues schafft Gott. Neues schafft Gott. Gedenkt nicht des Früheren. Ja, das ist eigentlich ganz typisch, wenn es uns schlecht geht. Wir hoffen, es wird wieder so gut wie vorher. Also wenn ich krank bin, will ich wieder so fit sein wie vorher. Wenn es ein Streit oder ein Problem, eine Krise, egal welcher Art, im Job, im Beruf, in der Familie, egal wo, man hofft, wieder zurückzukommen zu dem ursprünglichen Zustand, weil der doch so gut und vertraut war. Man möchte wieder den normalen Alltag, das hört man immer wieder jetzt in dieser Corona-Zeit, in dieser Krise, die dadurch ausgelöst ist weltweit. Wir möchten bald wieder zurück zu dem ursprünglichen Gottesdienst mit Singen, mit vielen Teilnehmern, nicht nur mit so begrenzter Anzahl und viel Abstand. Wir möchten wieder Kaffee trinken mit Enge und Nähe. Das ist ganz normal. Ich möchte heute Morgen auch keinen Geschichtsunterricht bieten über die Geschichte Israels, aber ich muss doch so ein paar Dinge von damals erklären, damit man versteht, wie dieser Text damals vielleicht sogar eine sehr, sehr ähnliche Situation beschreibt, wie wir sie heute erleben. Natürlich, die Umstände waren deutlich schlimmer und anders, aber die Auswirkungen und drumherum, das werden wir sehen, sind vielleicht doch sehr viel ähnlicher, als man zuerst meint. Jesaja selber erlebt in einer Zeit lange bevor die nationale Krise kommt. Aber als Prophet hat er diesen Weitblick von Gott bekommen in die Krise und 70 Jahre später aus der Krise heraus. Wie das ganze Volk im Prinzip vernichtet wird und dann wieder nach Hause darf. Das babylonische Weltreich ist wirklich ein brutales und auch großes Weltreich und es reißt alle Länder an sich, kommt irgendwann nach Israel, nach Jerusalem und Jerusalem wird in Folge von Jahren, glaube ich, 2 oder 3 Mal zerstört, bis wirklich der Tempel in Schutt und Asche liegt, alle heiligen Gegenstände nach Babylon verschleppt, genauso wie der König ermordet oder ich weiß nicht, was mit dem letzten König dann passiert ist. Aber seitdem gab es keinen solchen König mehr in Jerusalem. Der Gottesdienst war zerstört. Es gab keinen anderen Ort wie in Jerusalem an diesem Tempel. Nirgends konnte man Gottesdienst feiern. Die Priester waren völlig aufgelöst, wenn es überhaupt noch welche gab. Die wussten ja auch nicht mehr, was zu tun ist. Das Volk wurde verschleppt, deportiert. Es blieben nur noch eine Handvoll arme Leute zurück in Israel. Alle anderen, inklusive Handwerker und Oberschicht, waren in ein völlig fremdes Land verschleppt. Und in diese Situation hinein sagt Jesaja oder sagt Gott durch Jesaja doch tatsächlich: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Was für eine Zumutung. Man wünscht sich doch das zurück, so wie früher mit Tempel und König und tollen Gottesdiensten hier auch in diesem Raum. Und ich habe den Herrn gefragt, über was soll ich denn überhaupt predigen heute Morgen? Und er hat mir diesen Text so aufleuchten lassen. Und umso mehr ich mich mit der damaligen Zeit beschäftigt habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie das in unsere Situation hineinpasst. Die Corona-Krise, das haben wir im Lauf der Zeit gemerkt, die wird nicht einfach verschwinden. Die lässt sich nicht so wegdiskutieren oder mit einer schnellen Impfung überwinden. Und sie hat schon längst diese Welt verändert. Selbst wenn Corona ginge, es wäre nicht so wie früher. Auch die Gemeinde Jesu wurde weltweit erschüttert. Und ich glaube, das ist das erste Mal in der ganzen Weltgeschichte, dass weltweit alle Gottesdienste plötzlich ausfallen. Dass das Programm, das wir gewohnt sind, wie wir Gemeinde verstehen, wie wir uns angewöhnt haben und auch wohlfühlen und warum auch nicht, dass dieses Programm plötzlich zu Ende war. Ich möchte heute Morgen nicht viel drum herum reden. Am Anfang der Krise habe ich das auch überhaupt nicht verstanden. Ich war auch erstmal so in dieser Schockstarre oder wie auch immer. Jetzt wartet man erstmal zu Hause und bewegt sich möglichst wenig. Aber es gab eine Person in der Gemeinde, die schon im Herbst eine Krise gesehen hat, geistlich, auch für die Gemeinde, und konnte überhaupt nichts damit anfangen und dachte, was soll das überhaupt? Deutschland, Gemeinde, also nicht hier direkt nur wir hier, sondern so allgemein, was soll das überhaupt? Und dass Gott da was Neues installieren will. Und im Lauf der letzten Wochen habe ich immer mehr solche Eindrücke gehört und gemerkt, da passt vieles zusammen, dass etwas Altes beendet wird und dass etwas Neues beginnt. Dass es kein Zufall ist, dass es diese Krise gibt, sondern dass Gott durch diese Krise etwas deutlich sagen will. Dass Gott dabei ist, das Alte zu beenden, um etwas Neues zu schaffen. Man kann ja nicht beides gleichzeitig haben. Im alten Haus wohnen und gleichzeitig im neuen geht nicht. Irgendwann muss man ausziehen. Und vor allen Dingen, wenn das alte Haus keinen so guten Zustand mehr hat, ist es gut, doch etwas völlig Neues anzunehmen. Und dann habe ich gemerkt, ja, wie gehen wir mit der Krise um, wenn wir gleich wieder zurück wollen zu früher, Wenn wir also die Krise, wie wir sie jetzt haben, nur als Feind betrachten, dann kämpfen wir mit allen Mitteln dagegen. Es darf nicht sein und wir müssen das irgendwie in den Griff bekommen und wir müssen uns da neu organisieren und dann wird es schon wieder und dann passen wir alle Regeln an, wie der Staat das so uns vorgibt und so. Und wir sind mit unserer ganzen Energie auf die Krise jetzt fixiert oder wir wollen zurück. Und das hat Israel Jahrzehnte versucht, in einem erbitterten Kampf gegen diese Übermacht Babylon alle Hebel in Bewegung gesetzt. Man kann das lesen, wie viele hundert Jahre sie mit Ägypten Bündnisse eingegangen sind, mit den schlimmsten Feinden, die es eigentlich gibt, ihr ganzes Gold dort investiert haben, wie sie Heere aufgestellt haben, wie sie mit allen möglichen Verhandlungstaktiken und Betrug dann doch wieder einen eigenen König eingesetzt und dann kam Babylon halt das dritte Mal und Jerusalem war komplett zerstört. Wenn wir mit aller Gewalt uns anstrengen, zurückzukommen, verlieren wir den Blick, dass Gott vielleicht etwas Neues hat und dass diese Krise kein Zufall ist. Wir bekämpfen den Feind, anstatt das Neue zu suchen. Aber was sagt Gott hier nur ein paar Verse vor unserem Text, Vers 12? Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab's euch hören lassen. Ich wirke, wer will's wenden? Gott sagt, ich wirke. Wer will's wenden? Ich hab's gesagt. Es war keiner da, der das angekündigt hat, außer ich, dem lebendigen Gott. Vielleicht schockiert dich dieser Gedanke. Das ist ja nicht ganz angenehm. Es könnte ja sein, dass Gott recht hat und Gott sich diese Welt nicht aus der Hand nehmen lässt von irgendjemandem oder irgendetwas. Dass er sich auch diese schwierige Zeit nicht aus den Händen nehmen lässt durch seinen Feind. Dass er selber diese Zeit so wollte. Diese Krise. Und das ist nicht das Alte Testament, das das alleine sagt, sondern wir schlagen die Offenbarung auf und dann heißt es, das Lamm Gottes, Jesus Christus, der sein Blut, der sich selbst geopfert hat für diese Welt, er allein ist würdig, die Siegel zu brechen. Und mit diesen Siegeln kommen die ganzen Plagen über diese Welt. Es ist nicht der böse Feind, der diese Macht hat oder an sich reißt. Es ist der sein Leben selber bezahlt hat. Er allein ist würdig und hat die Autorität, diese Welt zu erschüttern. Nicht um sie in einer Sekunde aufzulösen im Nichts aus lauter Zorn, sondern so langsam mal wachzurütteln. Hallo, es gibt mich noch. Und dieses Ende wird kommen, damit noch was viel Besseres kommt. Gott hat das Alte beendet, damit Raum entsteht für Neues. Damit wir Aufmerksamkeit haben, damit wir überhaupt mehr erwarten von ihm, als nur so nett und bequem hier zu sitzen und das Leben zu genießen. Gott hat Früheres beendet und zweitens, jetzt ist Unsicherheit da. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Es ist ganz klar, dass diese Situation verunsichert. Da kommen Ängste hoch, das ist völlig selbstverständlich. Was darf man noch tun? Wo darf man noch hingehen? Wie soll man sich jetzt hier verhalten? Wie soll man sich jetzt dort verhalten? Und meint der Gegenüber das ganz streng? Oder kann man da schon etwas näher kommen oder nicht? Oder wie auch immer. Woher kommt die Krise und wann geht sie? Und was macht es mit meinem Leben und mit meinem Alltag? Das ist ganz normal, dass da die Fragen hochkommen. Aber kann es sein, dass Jesus auch uns als Gemeinde weltweit extra in diese Frage hineinbringt? Und was macht man dann mit dieser Unsicherheit, mit diesen Fragen, mit dieser Angst? Wie gehen wir damit um? Natürlich, ich sagte das, wir haben die Möglichkeit, gegen die Krise zu kämpfen und die Ärmel hochzukrempeln, so wie wir das gewöhnt sind, uns anzustrengen, uns Pläne zurechtzulegen. Wo gehen wir hin mit diesen Fragen? Und wir haben einen Vater im Himmel, der in diesem gleichen Kapitel sagt, Vers 11, ich bin der Herr. Und außer mir ist kein Heiland. Außer mir gibt es keine Rettung. Außer mir gibt es keinen Helfer. Ich hab's euch doch gesagt. Ich hab's verkündigt und habe auch geholfen und hab's euch hören lassen. Warum suchen wir nicht einfach ihn? Mit all diesen Fragen, mit all dieser Not, mit dieser Anspannung, warum rennen wir nicht ihm einfach die Tür ein? Das ist doch das Normalste. Zu diesem Herrn, der den Überblick hat, zu gehen und zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll, aber sag's doch du uns. Was soll das Ganze? Hilf uns doch. Brauchen wir dazu eine Planung? Brauchen wir dazu ein Gemeindehaus? Brauchen wir dazu Veranstaltungen? Natürlich, es gab ja schon Deutschland betet gemeinsam oder so. Super Sache, Riesenevent. Aber betest du selber? Nimmst du dir die Zeit, mit diesen Fragen zu Gott zu kommen? Oder fragst vielleicht noch einen Freund und machst es so wie früher? Sie trafen sich hier und dort in den Häusern. Das hat noch niemand verboten. Ihr dürft euch mit 20 Leuten, glaube ich, treffen zu Hause zum Gebet. Da gibt es gar keine Einschränkungen. Und jetzt bitte ich euch, mal nicht diese typische Liste runterzubeten. Herr, hilf den Politikern und schütze alle Krankenschwestern und segne alle Missionare und die Gemeinde auf der Welt und so. Lasst mal diese Liste vielleicht liegen und sucht Gott. Ich habe 3 Ideen für dieses Gebet. Erstens, Gott suchen. Ihn fragen mit dieser Unsicherheit, mit diesen Ängsten, habe ich schon gesagt. Und dann ihn auch fragen, warum und wozu. Diese Fragen offen und ehrlich ihm hinwerfen. Nicht um den heißen Brei fromm und fröhlich drumherum reden, sondern was ist jetzt, Herr? Was willst du mir sagen? Was willst du uns als Gemeinde sagen? Was sollen wir tun? Das Zweite, was, glaube ich, sehr wichtig ist, Buße tun. Sehr altmodisch vielleicht klingt das, aber es war auch ganz seltsam im Januar bei diesem Allianzgebet hier in diesem Raum, ich weiß nicht, wer dabei war, das war ja schön vorbereitet und so, und da war ja auch ein bisschen von Buße drin, aber plötzlich war das so wichtig geworden. Plötzlich haben mehrere Leute unabhängig dieses Thema so schwer auf dem Herzen gehabt und gesagt, wir müssen Buße tun für unser Land, für unser Volk, für unsere Gemeinde. Wir haben Gott so weit ausgeklammert aus unserem Alltag, so weit an den Rand gedrängt. Ich möchte das jetzt nicht alles auflisten, was wir damals hatten. Vielleicht ist es Zeit, wieder Gott wichtiger zu nehmen, weil es Wichtigeres gibt wie Reichtum und Gesundheit. Vielleicht haben wir übersehen, was seine Absicht mit Gemeinde auch ist. Vielleicht haben wir viel zu lange auf unsere Strukturen, Methoden geschaut, nur weil sie eben die letzten 1000 Jahre so waren. Das Dritte ist, glaube ich, eine neue Hingabe. So eine Krisensituation ist ja immer ein Entscheidungsmoment. Mache ich jetzt so weiter wie bisher? Oder richte ich mich neu aus? Richte ich mein Blick, mein Herz, mein Glaube neu aus? Diese Krise bietet immer die Möglichkeit, den Glauben zu verlassen oder zu verträumen oder einzuschlafen und naja, es wird schon irgendwie, oder zu sagen, jetzt erst recht. Jetzt erst recht gehöre ich dir, dem lebendigen Gott, weil die Ewigkeit jetzt schon beginnt und diese Welt sowieso irgendwann zusammenfällt. Sich neu hinzugeben, Herr, jetzt ist die Zeit. Ich will dir gehören und zwar ganz. Ich weiß nicht, was kommt, aber du kommst auf jeden Fall. Wie war das in der Geschichte Israels? Und wir merken, dass diese drei Punkte tatsächlich im Volk Israel auch vorkamen. Sie haben Gott gesucht. Da muss man dann ein Kapitel oder zwei weiterblättern. Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Wendet euch zu mir, sagt Gott. Sucht mich doch. Egal wo ihr seid, die ganze Welt, die ganze Erde, egal wo du heute Morgen oder heute Abend oder irgendwann zuhörst und zuschaust, wende dich zu Gott. Such ihn. Gott hat sein eigenes Volk aufrufen müssen schon damals. Jetzt hockt doch nicht rum. Sucht mich doch. Es ist doch nicht entscheidend, ob ihr in Jerusalem euren netten Gottesdienst feiern könnt, so wie die letzten 400 Jahre waren es nur mit dem Tempel, sondern sucht mich, nicht diese Gebäude, diese Formen, diese Strukturen. Sucht den lebendigen Gott. Und das Volk sollte Buße tun. In unserem Kapitel 43, wo wir uns im Predigttext befanden, sagt Gott doch tatsächlich im Vers 23, mir hast du nicht die Schafe deines Brandopfers gebracht, noch mich geehrt mit deinen Schlachtopfern. Eine seltsame Sache, eigentlich war das doch von Gott geplant. Gott wollte das doch so mit den Opfern. Und jetzt sagt Gott, du hast da nur irgendwie so eine Form draus gemacht und dein Herz war überhaupt nicht mehr dabei. Du hast die äußere Form des Gottesdienstes eingehalten, aber du hast mich aus dem Blick verloren. Deshalb war dieses Opfer eigentlich umsonst. Du hättest dir sparen können, diese tollen, vielen Opfer hast du mir nicht gebracht. Und da war Umkehr angesagt für das Volk Gottes. Und wir lesen das bei einzelnen Leuten dann ganz deutlich. Daniel, er liegt auf den Knien und sagt, Herr, es tut mir leid und ich tue Buße für mein Volk. Nehemia, das genau Gleiche. Er hört von dem schlechten Zustand Jerusalems und geht auf die Knie. Herr, vergib uns, wir haben dich verlassen. Und dann kommt diese Hingabe, weil Gott Menschen sucht, die sich hingeben. Und wir lesen das auch wieder nur bei Einzelnen, aber diese Einzelnen, die waren nicht die Könige und meistens auch nicht die Priester. An Daniel, der sich ganz hingibt, seine Freunde, die mit ihm waren, riskieren lieber den Tod, wie dass sie ihren Glauben verleugnen. Ein Nehemia, der hat einen bequemen Job am Königshof und er gibt das alles auf, weil er dieses Neue sieht und sich hingibt und sagt, nimm mich, wenn es nötig ist, dann schaffst du es auch mit mir. Ich gebe diesen bequemen Job auf, ich riskiere mein Leben und mache mich auf den Weg mit Gott. Und damit sind wir eigentlich schon mitten in diesem dritten Teil, Neues schafft Gott. Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich hatte das gesagt, Israel hatte alles verloren, den Tempel, den Gottesdienst, die Strukturen, die alles, was ein Volk und eine Religion ausmacht, war weg. Und jetzt beginnt tatsächlich in dieser babylonischen Gefangenschaft etwas völlig Neues. Leider hat die Bibel das nicht mehr so konkret beschrieben, aber die Geschichtsschreibung hat es festgehalten. Es beginnt ein Suchen nach Gott. Völlig normale Leute, keine Priester, keine Adligen, machen sich auf die Suche nach Gott. Sie suchen die alten Schriften, soweit es die noch gibt. Sie suchen die Menschen, die noch wissen, was in der Bibel drin stand, auch wenn die Dokumente vielleicht verschüttet gegangen sind. Sie suchen Gott im Gebet, obwohl es keinen Tempel mehr gibt. Es beginnt im Volk eine ganz neue Frömmigkeit, eine lebendige Beziehung zu ihrem Gott, ganz persönlich unabhängig voneinander. Im Lauf der Zeit entsteht da ein Glaube, der ist lebendiger wie bei den Priestern. Und selbst bei Jesus im Neuen Testament merken wir das noch, die Priester haben weniger lebendigen Glauben wie viele andere aus dem Volk. Gut, das ist dann leider ein bisschen gesetzlich geworden und so weiter. Der Lauf der Geschichte hat da auch so manches wieder verschüttet. Aber am Anfang war das eine völlig lebendige, neue Bewegung im ganz normalen Volk. Und so ab und zu lesen wir es auch bei dieser Daniel, seine Freunde und Esther zum Beispiel. Diese unbekannte Frau, die plötzlich an den Königshof kommt, sie hat diese lebendige Beziehung zu Gott gefunden. Und aus dieser Volksbewegung wird dann wieder dieser Neuanfang in Israel, in Jerusalem. Gott hat uns nicht verheißen, dass alles so wird wie früher. Das steht hier nicht im Text. Gott sagt nicht, ich mache das Alte neu. Es ist hier von einer Wüste die Rede, mitten in der Krise, mitten in der Unmöglichkeit. Da, wo kein Wasser ist, da, wo kein See ist, da, wo keine Quelle war, da, wo kein Fluss fließt, da sagt Gott, da schaffe ich Neues. Neues. Neue Quellen. Neue Wasserströme mitten in der Trockenheit. Da, wo Katastrophe war, bricht neues Leben auf, weit entfernt von den üblichen Orten des Lebens. Dein Leben wird sich verändern. Nein, dein Leben hat sich eigentlich längst verändert. Dein Leben wird nicht mehr so wie früher. Die Gemeinde ist schon längst nicht mehr das, was sie vor einem Jahr war. Und ich glaube auch daran, dass sie nicht mehr das wird, was sie vor einem Jahr war. Selbst wenn das Äußere sich wieder ein bisschen anpasst, wir sind nicht mehr die gleichen. Wollte Gott vielleicht ganz absichtlich auch die Gemeinde weltweit erschüttern? Wollte er uns wachrütteln für etwas Neues, damit es wieder Platz hat? Etwas, an das wir vielleicht nicht gedacht haben? Dass Gemeinde vielleicht nochmal anders sein kann, unser Leben, unser Glauben wieder persönlicher, wieder direkter? Oder muss alles sein? Muss alles so sein wie früher? Muss alles so sein, wie ich das will, wie es die letzten 1000 Jahre so war? Schon seit 1-2 Jahren, ja, vielleicht 2 oder 3, habe ich den Eindruck, dass Gott wie eine ganz neue Erweckung schenken will. Das, was ich bloß irgendwie übersehen habe, war, dass die meisten Erweckungen aus einer Krise heraus entstehen. Und langsam beginne ich das Bild im Ganzen zu sehen, dass er uns wachrüttelt, damit dieses Neue anfangen kann. Und ihr könnt jetzt in die ganze Geschichte reingucken. Jeder Neuanfang hat in einer Krise begonnen. Und jeder Neuanfang hat mit einer Suche nach Gott begonnen, mit einem Schreien zu Gott, mit einer Sehnsucht, mit einem Hunger, mit einem Durst, mit einem Nichtwissen, wie es geht, mit einem Nichtwissen, wo es hinführt. Aber mit einem Verlangen, Herr, geh nicht an uns, an unserer Zeit, an unserer Generation, an unserem Land vorbei. Schenk uns dieses Neue, was wir noch nicht begreifen. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gott dabei ist, nicht weniger wie die größte Reformation aller Zeiten anzufangen. Dass Gott dabei ist, die größte Erweckung aller Zeiten zu beginnen, weil das weltweit überall beginnt und nicht an einem Ort. Und dass diese Zeit vorbei ist, wo die großen Leute in großen Veranstaltungen Großes gewirkt haben, weil Gott mit dir anfängt zu wirken, weil Gott mit dir mehr vorhat, als du das bisher gedacht hast, weil Gott das Volk aufstehen lässt und nicht nur die Könige und Priester, die einzeln mal da vorne stehen, weil sie irgendwie so toll sind und studiert haben und weil das uns auch so angenehm ist, sondern dass das Priestertum aller Gläubigen wieder neu installiert wird und die Würde, die auf deinem Leben liegt, die Königswürde, sich wieder ganz neu entfaltet. Gedenke nicht an das Frühere, achte nicht auf das Vorige, warum denn auch? Siehe, ich will völlig Neues schaffen. Jetzt beginnt es schon, jetzt wächst es auf. Ich mache einen Weg, wo keiner war, mitten in der Wüste. Wasserströme mitten im trockenen Land. Die Unsicherheit bleibt vielleicht. Die Frage, die Krise, die dauert noch an, aber ich möchte Gott suchen. Und vielleicht treffen wir uns wieder hier und dort in den Häusern und fragen Gott, suchen ihn, was willst du? Kehren zu ihm um und bitten ihn, Herr, vergib uns, vergib unserem Volk, unserer Gemeinde, vergib mir meine Gleichgültigkeit. Und ich möchte mich ganz ihm hingeben. Jetzt erst recht, Herr. Jetzt erst recht. Diese Welt wird ganz sicher untergehen, aber das Reich Gottes nicht. Und ich knüpfe an diesem Vers an, der vorher genannt wurde, wen da dürstet, der komme zu mir. Nur wer sucht, wird finden. Nur wer sich auf diesen Weg macht, wird dieses Neue finden. Wer da dürstet, der komme zu mir. Amen.